Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das ist nur Säbelrasseln der EU, sagen die Schweizer Mittelparteien und vertrauen weiter auf den bilateralen Weg. Das ist unsere Stunde, sagt sich der Saatgutkonzern Syngenta angesichts der hohen Preise für Weizen, Mais und andere Landwirtschaftsprodukte. Die Bevölkerung Tunesiens wird ungeduldig, sagt unser Maghreb-Korrespondent. Ich fühlte mich schon beim Start nicht wohl, sagt Didier Küsch und verpasst ganz knapp das Podest an der Ski-WM in Garmisch. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Tagesgespräch fordern Grenzwächter von der Politik einen klaren Auftrag. Denn ohne Grenze ist Grenzwache nicht mehr einfach Grenzwache. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Basler Agrochemiekonzern Syngenta hat seinen Umsatz im letzten Jahr um 6% gesteigert auf 11,6 Milliarden Dollar. Dennoch ist der Gewinn um 1% zurückgegangen auf 1,4 Milliarden. Der weltgrößte Agrarchemiekonzern Syngenta betont, er wachse besonders schnell in den Schwellenländern. Dort würden inzwischen nahezu 50% des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaftet. In Mailand will die Staatsanwaltschaft Ministerpräsident Silvio Berlusconi in einem Schnellverfahren anklagen, wegen Sex mit einer Minderjährigen und wegen Amtsmissbrauchs. Die zuständige Richterin hat nun 5 Tage Zeit, um über den Antrag zu entscheiden. Bei einer Annahme könnte dem 74-jährigen Berlusconi innerhalb weniger Monate der Prozess gemacht werden. Die Ankläger werfen Berlusconi vor, Frauen für Sex bezahlt zu haben, darunter auch eine 17-Jährige. Berlusconi weist die Vorwürfe als politisch motiviert zurück. In Ägypten seien während der Proteste islamistische Terroristen aus den Gefängnissen freigekommen. Das gab Vizepräsident Suleiman vor Journalisten bekannt. Er sprach von einer Bedrohung, weil diese Männer nun auf freiem Fuß seien. Suleiman sagte, unter den Geflüchteten könnten auch Mitglieder der Al-Qaida sein. Derweil gehen die Massenproteste in Ägypten weiter. Am Morgen versammelten sich erneut Tausende von Menschen auf dem Tahrir-Platz in Kairo. Laut Augenzeugen wurde auch in anderen Landesteilen demonstriert. Die CVP Schweiz hat ihre Ziele für die eidgenössischen Wahlen vom Herbst vorgestellt. Sie will ihren Wähleranteil von 14,5 auf 17% erhöhen und im Nationalrat 3 Sitze dazugewinnen. Bei den letzten Wahlen 2007 wurden 31 Nationalrätinnen und Nationalräte der CVP gewählt. Im Ständerat möchte die CVP ihre führende Rolle behalten. Dort ist sie zurzeit mit 16 Mitgliedern vertreten. Die CVP sagt jenen den Kampf an, welche die Schweiz schlecht redeten und die bewährte Politik der Konkordanz ins Wanken brächten. Die beiden vermissten 6-jährigen Mädchen aus dem Waadtland waren vermutlich doch auf der Fähre von Frankreich nach Korsika. Der zuständige Staatsanwalt in Marseille erklärte, es hätten sich 3 Zeugen gemeldet, welche die Kinder zusammen mit ihrem Vater auf dem Schiff gesehen hätten. Anschließend verliert sich jedoch die Spur der Mädchen. In den Medien war gemutmaßt worden, der inzwischen tote Vater könnte seine Kinder aus dem Schiff geworfen haben. Weiterhin keine Erkenntnisse gibt es im Fall des vermissten Vaters mit seinen beiden Söhnen im Kanton Zug. China geht davon aus, dass die Dürreperiode im Nordosten des Landes noch lange dauern wird. Betroffen sei vor allem die Provinz Shandong, sagte ein Regierungsvertreter. In der Region wird Getreide angebaut. Sie gilt als Kornkammer des Landes. Wegen der Trockenheit sind die Preise für Getreide bereits stark gestiegen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das gleiche Wetterphänomen, das in Australien zu den verheerenden Überschwemmungen geführt hatte, für die Trockenheit in China verantwortlich ist. Vor der Küste von Oman haben Piraten einen griechischen Erdöltanker in ihre Gewalt gebracht. Der Supertanker war unterwegs von Kuwait in die USA mit 270.000 Tonnen Öl. Erst gestern hatten vermutlich somalische Piraten im Indischen Ozean einen italienischen Öltanker in ihre Gewalt gebracht. An der Skiweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen haben im Super-G auch die Schweizer Männer keine Medaille gewonnen. Didier Küsch wurde Vierter, Carlo Janka Siebter, Silvan Zurbriggen belegte Rang 13. Sandro Villetta und Tobias Grünenfelder schieden aus. Neuer Weltmeister im Super-G ist der Italiener Christoph Innerhofer. Er gewann überlegen vor dem Österreicher Hannes Reichelt und dem Kroaten Ivica Kostelic.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit Stimmen der FDP und der CVP zum Verhältnis Schweiz-EU. Viel Gelassenheit ist spürbar. Wie gelassen Italiens Ministerpräsident Berlusconi noch ist, mit einem Bein vor Gericht, wir fragen nach. Aufstand in Ägypten, Aufstand in Tunesien, Ruhe in den Golfstaaten. Wir sagen, warum die Armen dort schweigen. Die Schweiz und ihre offenen Grenzen. Was machen da noch Grenzwächter? Die offenbar schwierige Frage an den Schweizer Grenzwächter und zwei seiner Chefs. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dies und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.627 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 31,62 gehandelt, der Dollar zu 96,66 Rappen. Das Wetter. Im Mittelland löst sich der Nebel bis am Nachmittag weitgehend auf und dann scheint auch hier wie in den anderen Regionen die Sonne. Dazu wird es wieder mild mit Höchsttemperaturen von 8 bis 13 Grad. Morgen Donnerstag bleibt es sonnig, im Mittelland gibt es am Vormittag örtlich Nebel. Am Freitag ist es im Norden und Osten gelegentlich bewölkt, sonst scheint weiterhin die Sonne. Mit 8 bis 13 Grad bleibt es tagsüber mild. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne bleibt der rechte Fahrstreifen im Confignon-Tunnel bis auf Weiteres gesperrt.
Neue bilaterale Verträge ja, aber nur, wenn die Schweiz bereit ist, neues EU-Recht mehr oder weniger automatisch zu übernehmen. Das ist das Fazit von Micheline Calmires Besuch gestern in Brüssel. Der bilaterale Weg wird damit steiniger, auch innenpolitisch. Wie reagieren die bürgerlichen Mitteparteien, die den bilateralen Kurs immer unterstützt haben, auf die neue Ausgangslage? Katrin Huck hat nachgefragt. Dieser Bericht ist offenbar nicht bereit, wie ich jetzt soeben vernehme. Wir gehen zum nächsten Beitrag weiter und kommen dann darauf zurück. Jede Medaille hat zwei Seiten. Vielerorts stöhnt die Bevölkerung unter den rekordhohen Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Hierzulande freut sich der Agrarchemiekonzern Syngenta. Der Hersteller von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln konnte seinen Umsatz letztes Jahr deutlich steigern und will in diesem Jahr regelrecht zu einem Höhenflug ansetzen. Thomas Oberer.
Syngenta-Chef Mike Mack ist zufrieden mit dem letzten Jahr. Trotz den Unwettern in Australien, trotz der Feuerkatastrophe in Russland, bei der viel Weizen vernichtet wurde, und trotz der weltweiten Wirtschaftskrise habe sich seine Firma gut geschlagen. Damit das so bleibt, will Mack Syngenta noch effizienter machen. Die Bereiche Saatgut und Pflanzenschutzmittel werden bis Ende 2012 verschmolzen. Das Ziel, so Mac, sei es, den Bauern weltweit innovative Produkte aus einer Hand anzubieten.
The overarching aim here is to power up our strategy of bringing integrated, innovative and highly distinctive products to growers around the world. That is the strategic objective.
Syngenta hofft sich davon deutliche Kosteneinsparungen und somit mehr Gewinn. Mehr Gewinn soll es dieses Jahr auch geben, weil die Preise für Agrarprodukte derzeit extrem hoch sind. Viele Bauern weltweit leiden unter diesen Preisen. Aber Syngenta und die anderen Agrarchemiefirmen werden davon profitieren, sagt François Meinberg von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern.
Die Vergangenheit hat immer gezeigt, Wenn die Agrarpreise hoch sind, dann können sie mehr Pestizide verkaufen, dann können sie mehr Saatgut verkaufen. Es ist also durchaus so, dass wenn es den einen schlechter geht wegen den hohen Agrarpreisen, dann geht es Syngenta besser.
Extremes Umsatzwachstum erzielt Syngenta in den Schwellenländern. 2011 soll erstmals mehr als die Hälfte des Umsatzes in China, Indien oder Brasilien gemacht werden. Syngenta-Chef Merck betont, man habe rechtzeitig darauf gesetzt. Jetzt würden zwar auch andere auf den Zug aufspringen und es werde mehr Wettbewerb geben, aber darauf freue er sich.
I see a number of other people are waking up to the potential that we've seen now for some time in the emerging markets. It's going to get competitive, but we know how to compete too. So looking forward to that with a lot of enthusiasm.
Mehr Wettbewerb, das bezweifelt Agrarspezialist François Meinberg. Immer mehr dominierten weltweit die großen Konzerne wie Syngenta oder Monsanto.
Es sind wirklich nur noch wenige Unternehmen, welche den gesamten Weltmarkt kontrollieren. Von daher gibt es da natürlich eine große Abhängigkeit und die Bauern können nur bedingt schnell wechseln, wenn schlussendlich eigentlich das ganze Saatgut bei einzelnen Nutzpflanzen nur noch von 3 oder 4 Firmen kommt.
In Sachen gentechnisch verändertes Saatgut ist der Basler Konzern im Moment eher zurückhaltend. Zu umstritten sind solche Produkte, vor allem in Europa. Syngenta-Chef Max sagte heute, seine Firma werde zwar weiter solche Produkte anbieten, wenn sie gefragt seien, aber der Hauptfokus liege weiter auf der Verbesserung der klassischen Produkte.
Neue bilaterale Verträge, ja, aber nur, wenn die Schweiz bereit ist, neues EU-Recht mehr oder weniger automatisch zu übernehmen. Das Fazit von Micheline Calmires gestrigem Besuch in Brüssel. Der bilaterale Weg wird damit steiniger, auch innenpolitisch. Wie reagieren die bürgerlichen Mitteparteien auf die neue Ausgangslage? Katrin Hug.
Vieles ist unklar nach gestern. Bundespräsidentin Calmires sprach von einer fast unmöglichen Situation. FDP-Präsident Fulvio Pelli nimmt es gelassen.
Ja, diesmal ist schwierig. Beim Bilaterale 1 war sehr schwierig und beim Bilaterale 2 auch sehr schwierig. Es ist immer sehr schwierig.
Trotzdem sieht der FDP-Parteipräsident auch Positives.
Also ich bin grundsätzlich zufrieden von dieser Situation. Es ist wichtig, dass wir mit den europäischen Partnern diskutieren, dass wir noch einmal alle Themen thematisieren. Und wenn die EU auch über institutionelle Fragen sprechen will, wir werden gerne zuhören, was sie wollen, welche Optionen diese sind.
Institutionelle Fragen, unter anderem die Anpassung von Schweizer Recht an EU-Recht, das ist der heikle Punkt. Pelli kann sich vorstellen, dass diese Fragen in einem Paket bilaterale 3 geklärt werden.
Für mich ist es sehr wichtig, weil es gibt keine Alternative zu Verhandlungen mit der EU. Entweder hört man auf, und das ist keine seriöse Möglichkeit für die Schweiz, oder verhandelt man ohne die Frage Beitritt zu stellen. Und wenn man verhandelt, es ist wichtig, dass wir über alle offenen Fragen sprechen.
Im Moment höre man aus Brüssel vor allem Säbelrasseln, so FDP-Nationalrat Markus Hutter. Trotzdem meint er hoffnungsvoll.
Das heißt aber nicht, dass nicht Kompromisse eben möglich sind.
Auch bei der CVP stochert man noch etwas im Dunkeln. CVP-Vizefraktionschefin Brigitte Häberli.
Es ist vieles noch im Unklaren. Was haben diese Treffen außer Austausch von Höflichkeiten gebracht? Das ist wirklich auch schwierig für uns einzuschätzen. Trotzdem begrüße ich diese Kontakte.
Denn jeder Kontakt sei wichtig. Gleichzeitig müsse die Schweiz kämpfen für ihre Eigenständigkeit.
Also ich glaube, die Souveränität und auch die direkte Demokratie, das sind zentrale, wichtige Pfeiler unseres Erfolgsmodells Schweiz. Und an diesem darf nicht gerüttelt werden. Dass man aber innerhalb eben dieses Grundsatzes auch bereit ist, um Gespräche zu führen, um auch gewisse Entgegenkommen zu zeigen, das gehört zu Verhandlungen. Man kann bei Verhandlungen nicht nur nehmen.
CVP-Parteipräsident Christoph Darbele will denn auch ganz klar dort die Bremse ziehen, wo es in Richtung Automatismus bei der Übernahme von EU-Recht gehen könnte.
Man will keinen Automatismus, also dass man wirklich die Regeln von der EU automatisch übernimmt, das wäre von der Souveränität der Schweiz also sicher nicht möglich. auch nicht zweckmäßig. Also da müssen wir immer mitreden können.
Dennoch ist auch der CVP-Präsident überzeugt, eine Lösung mit bilateralen 3 sollte möglich sein.
Solange es vom Vorteil ist für beide Parteien, also das heißt für die Schweiz und für die EU, wird es einen dritten Weg geben, also diesen bilateralen 3. Ich glaube nach wie vor daran.
Fazit: FDP und CVP, die beiden Parteien, die den bilateralen Weg immer maßgebend mitgeprägt haben, wollen auf Kurs bleiben. Die Stunde der Wahrheit kommt aber dann, wenn klar ist, wie hart die EU auf ihre Forderung nach einer schnelleren oder quasi automatischen Gesetzesübernahme beharrt.
Die Schlinge um den italienischen Ministerpräsidenten zieht sich zu. Die Untersuchungen der Justiz über Silvio Berlusconis Feste mit vielen jungen Frauen sollen in einen Prozess münden. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat heute ein Schnellverfahren beantragt. Eine Richterin muss in diesen Tagen über den Antrag entscheiden. Den Antrag, den die Verteidiger von Berlusconi als verfassungswidrig kritisieren. Rolf Pellegrini.
Silvio Berlusconi, davon ist die Staatsanwaltschaft in Mailand überzeugt, hat mit der jungen Marokkanerin Ruby, als sie noch nicht 18 war, Sex gehabt. Das wäre Sex mit Minderjährigen. Und er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie aus lästiger Polizeigewahrsam zu befreien und damit für ihn bedrohliche Fragen an die lebenslustige Bauchtänzerin zu verhindern. Das wäre Amtsmissbrauch. Ein Rito abbreviato, ein beschleunigter Prozess, kann beantragt werden, wenn die Indizienlage für so eindeutig gehalten wird, dass direkt zum Hauptverfahren geschritten werden kann, ohne Voranhörung von Kläger und Verteidiger. Für die Staatsanwaltschaft von Mailand trifft das für Silvio Berlusconis Affäre mit Ruby zu. Die Verteidigung von Berlusconi meint, die Staatsanwälte würden verfassungswidrig handeln. Die Richterin wird entscheiden. Fast völlig verschwunden ist aus dem Gesichtsfeld der italienischen Massenmedien, dass die Veröffentlichung von Einzelheiten aus Telefonabhörprotokollen und von SMS auch im geschwätzigen Italien eigentlich untersagt wäre. Dass die Justiz Leckstellen hat, wird offenbar für normal gehalten. Natürlich nicht von Berlusconis Verteidigern und Sympathisanten. Sie sagen weiterhin stur, der Premierminister sei Opfer einer Polit-Justiz-Kampagne. Das Problem ist, das Argument zieht immer weniger. Mag sich der Premierminister privat verhalten, wie er will, schön, ob es da strafrechtlich relevante Aspekte gibt, habe die Justiz zu entscheiden, das meinen zwar noch viele seiner Anhänger, aber auch bei ihnen wächst die Zahl jener, die glauben, Berlusconis privates Verhalten sei nicht nur seinem, sondern dem Image Italiens insgesamt abträglich. Bordello State and Horrocracy. Italien sei ein großes Bordell, in dem Prostituierte die Geschicke des Staates mitbestimmten, so tönt es in Kommentaren aus den USA und anderswoher. Das tut weh. Die Italiener denken, sie machen brutta figura. Das ertragen sie nicht. Der Unmut wächst auch unter den italienischen Frauen, nicht nur der Linken. So gehe es nicht, sagen sie und demonstrieren. Berlusconi bläst jetzt der Wind so stark ins Gesicht wie noch nie. Das zeigen die neuesten Meinungsumfragen, die gestern Abend veröffentlicht wurden. Der Premierminister soll er den Hut nehmen, wie auch immer, glauben nun fast 2/3 der Italiener. Die 6 Affären haben ihren Preis. Noch behauptet die Lega von Umberto Bossi, sie lasse ihn nicht fallen. Aber viele sind davon überzeugt, das werde nicht mehr lange so bleiben.
Die Welt schaut gebannt auf die Ereignisse in Ägypten seit 3,5 Wochen. Tunesien und die Geschehnisse im nordwestafrikanischen Land gehen darob fast unter. Einzelne beunruhigende Meldungen erreichen uns trotzdem von Schießereien und Demonstrationen. Bei mir im Studio ist nun unser Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind. Was weiß man im Moment über die Lage in Tunesien?
Die Lage im ganzen Land scheint nach wie vor unstabil, angespannt, zeitweise und örtlich auch chaotisch. Es kommt fast täglich in Provinzstädten zu Protestdemonstrationen nach wie vor, zu Plünderungen, Gewaltakten auch. Gestern soll in der Küstenstadt Sousse 2 Frauen ermordet worden sein. Die näheren Umstände kennt man nicht. Auch der Hauptstadt Tunis kamen gestern Nachmittag auch Meldungen über Schießereien, die sich dann aber nicht bestätigten. Kurzum, die Lage vor allem die Sicherheitslage scheint nach wie vor sehr, sehr prekär.
Heißt das, dass eigentlich in den ländlichen Gebieten Tunesiens so etwas wie Anarchie herrscht?
Das ist vielleicht ein bisschen ein zu dramatischer Begriff, aber Tatsache ist, dass da eine alte Ordnung zusammengebrochen ist, vor mittlerweile 3,5 Wochen, eine neue sich noch nicht etabliert hat und in diesem Vakuum natürlich so etwas wie ein rechtsfreier Raum entstanden ist, in dem alle möglichen Leute ihr Unwesen treiben. Die Polizei ist weitgehend abgetaucht aus Angst vor Racheakten, weil sie der Hauptträger war, der Unterdrückung durch die Benali-Diktatur, und die Armee soll nun Ordnung schaffen, ist dafür aber nicht vorbereitet und vor allem auch viel zu klein. Sie hat nur 35.000 Mann unter den Fahnen auf eine Fläche von 160.000 Quadratkilometern, das Vierfache der Schweiz, ist nicht ausgebildet dafür, hat jetzt Reservisten mobilisiert, aber das dürften auch nicht die geeigneten Leute sein für so einen Ordnungsdienst. Also das erklärt schon manches, weshalb es so schwierig ist, Ordnung und Ruhe wiederherzustellen in Tunesien.
In Tunesien ist im Moment ja eine Übergangsregierung an der Macht eigentlich. Wo steht die politisch?
Sie wird immer noch von Ben Alis letztem Premierminister Mohamed Khanouchi geleitet, der sich aber losgesagt hat vom alten System. Ansonsten besteht sie weitgehend aus Technokraten und ein paar wenigen Oppositionellen. Sie reiht eine Geste des guten Willens an die andere, Gefangenenbefreiungen, Unterzeichnung von Menschenrechtsprotokollen, Lohnerhöhungen, soziale Zuhilfen für besonders benachteiligte Schichten. Aber sie verfügt eben nicht über Autorität und Glaubwürdigkeit, das kann sie auch nicht über Nacht herstellen. Vor allem steht sie unter einem enormen Erwartungsdruck der Leute, die jetzt wirklich konkrete Veränderungen, vor allem eine Verbesserung ihrer Lebenssituation sehen wollen. Und das ist so leicht nicht zu schaffen. Und mit dieser Ungeduld umzugehen, ist sehr schwierig.
Wenn Sie sagen, das Volk ist ungeduldig, was bräuchte es denn, um die Menschen in Tunesien zu beruhigen?
Neben einer materiellen Stabilisierung der Lebenslage breiter Schichten geht es vor allem darum, möglichst schnell jetzt einen klaren politischen Fahrplan auf den Tisch zu legen, in dem aufgezeichnet wird, wie neue Institutionen im Land geschaffen werden sollen, ob das nun durch Wahlen im rechtsfreien Raum geschieht, wie das am Anfang angedeutet wurde, ist immer umstrittener. Viel eher wird der Weg führen über eine verfassunggebende Versammlung, die sich auf neue Spielregeln für eine neue tunesische Demokratie wird einigen müssen. Und dann erst wird man wählen können. Aber wie gesagt, die Zeit läuft und die Zeit droht davonzulaufen.
Soweit die Einschätzungen unseres Maghreb-Korrespondenten Alexander Gschwind. Die Menschen in Tunesien, Ägypten, im Jemen, in Jordanien und in Syrien begehren auf. In den arabischen Golfstaaten dagegen bleibt es ruhig. Der Hauptgrund dafür: es gibt unter den Saudis, den Emiratis und den Kuwaitis nicht die Massen von Notleidenden wie in den anderen Ländern und es gibt nicht Millionen von arbeits- und perspektivlosen jungen Menschen. Ein Proletariat gibt es aber auch in den Ölländern. Bloß sind es hier allesamt Ausländer, Millionen von Gastarbeitern, ohne Rechte und ohne Stimme. Fredrik Steiger.
Wenn es so etwas wie ein saudisches Nachtleben überhaupt gibt, dann ist in der Hauptstadt Riad die Globe Lounge auf dem Al-Faisaliya-Turm der Ort dafür. Die Gäste, wohlhabende Saudis, das Personal Süd- und Südostasiaten. Auch im nahen Dalla-Krankenhaus besteht die Belegschaft aus Ausländern.
This is chair.
Hilfspersonal und Krankenschwestern kommen aus Afrika und Asien, Ärzte aus Ägypten oder Syrien. Auf den Ölfeldern, in der Industrie, in Hotels, in Läden, auf den Baustellen, abgesehen von der Teppichetage, arbeiten überall in der Privatwirtschaft fast nur Fremde. 6 bis 8 Millionen, also ein Drittel der Bevölkerung und mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte in Saudi-Arabien sind Ausländer. In Abu Dhabi, Dubai oder Katar ist ihr Anteil sogar noch grösser. Es gehe gar nicht anders, sagt der saudische Jungunternehmer Othman Al-Kasabi.
Saudis working in jobs which does not have sufficient income.
Die Löhne seien viel zu niedrig, als dass die Stellen für Saudis attraktiv wären. Dennoch fänden immer mehr Saudis, der Ausländeranteil sei zu groß.
Some Saudis are thinking that there are too many.
Doch ohne die Gastarbeiter breche die Wirtschaft der Golfstaaten sofort zusammen.
So there are a lot of Saudis who work for the private sector.
Dennoch würden er und seinesgleichen in den Golfstaaten oft wie Abschaum behandelt, bekennt der pakistanische Taxifahrer Rahim. Gefragt, ob er das auch ins Mikrofon sagen würde, winkt er aber erschrocken ab und flüchtet sich in Allgemeinplätze. Dann drehte die Musik am Autoradio lauter, um gar nichts mehr sagen zu müssen. Gastarbeiter aus Drittweltländern wissen, wenn sie aufmucken oder wenn die Konjunktur abflaut, können sie jederzeit abgeschoben werden. Der philippinische Telekommunikationsfachmann Joseph Espiritu und sein Kollege Arnel Godera gehören zu den ganz wenigen, die es wagen, sich zu äußern.
The consequences of staying here is that you will be far from your family, from your children.
Es sei schwierig, hier zu leben, sagt Godera. Tausende von Kilometern von der Familie getrennt. Dann die oft schlechte Behandlung, die bescheidenen Löhne, die rigiden islamischen Normen im Alltag. Und Espiritu meint,
for Filipino workers whose contract already expired.
Oft würden die Löhne viel zu spät, manchmal gar nicht ausbezahlt. Vor allem Dienstboten würden häufig mies behandelt und die Ausländer könnten auch nicht einfach den Job wechseln.
In a 4x5 room, there are four. That's the average. There are four persons.
Und sie leben in trostlosen Betonghettos zu viert, zu sechst in einem kargen Raum mit Kajütenbetten. Doch die wenigsten beklagen sich.
They did not complain. They didn't even know the number of their.
In jüngster Zeit seien zwar die Arbeitsgesetze in den meisten Golfstaaten verbessert worden, sagt Espiritu. Doch die allermeisten Gastarbeiter würden ihre Rechte gar nicht kennen und erst recht nicht einfordern. Doch dass es Misshandlungen gebe, bestätigt auch Professor Saleh Al-Khatlan von der regierungsnahen Menschenrechtsgesellschaft. Die Mehrheit der Gastarbeiter duckt sich, duldet ihren Los stumm. Denn selbst ein Lohn, für den ein Saudi keinen Finger krumm macht, ist oft zehnmal besser als ein Lohn oder die Arbeitslosigkeit in Nepal, Äthiopien oder Bangladesch. Die Leute brauchen ihr in den Ölstaaten verdientes Geld, um ihre Familien zu Hause durchzubringen.
They get used to this life and
man gewöhne sich an alles, sagt Joseph Espiritu nüchtern. Trotz des harten, freudlosen Lebens wollten die meisten bleiben, oft Jahre, ja Jahrzehnte lang. Das erklärt, weshalb Saudi-Arabien und die kleinen Golfstaaten ein äußerst duldsames, schweigendes, nicht aufbegehrendes Proletariat haben. Anders als in Ägypten oder Tunesien gehören Staatsbürger hier zur Ober- oder Mittelschicht. Unten auf der sozialen Leiter stehen fast ausschließlich Ausländer.
Wer wenig Geld hat, kümmert sich kaum in erster Linie ums Energiesparen, denn neue sparsame Geräte kaufen kann das knappe Budget sprengen. Das hatten die Genfer Stadtwerke und die Gemeinde Vernier vor Augen, als sie ihre schweizweit einmalige preisgekrönte Aktion starteten. Sie versuchten Menschen einer Sozialwohnsiedlung fürs Energiesparen zu gewinnen. Und zwar nicht nur mit Worten. Patrick Mühlhauser.
Das Quartierle Libellule in der Genfer Vorortsgemeinde Vernier. Die Libelle, das ist ein riesiger Wohnblock, der sich mehrere hundert Meter durch die Betonlandschaft frisst. Über 1000 Menschen leben hier, meist in subventionierten Sozialwohnungen. In der Wohnung von Laurent Jeanneret, der arbeitslose Schausteller, lebt hier mit Frau und zwei Kindern. Die Genfer Stadtwerke haben all seine Glühbirnen kostenlos durch Sparlampen ersetzt.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lampen. 10 Lampen ökonomisch.
Er habe so mindestens 100 Franken gespart. Zusätzlich sei seine Stromrechnung tiefer ausgefallen. Und das Geld, das er so gespart habe, könne er gut für seine Kinder gebrauchen.
Viel d'argent, on peut le mettre ailleurs. Moi, je le mets pour les enfants, justement. Je profite. Au moins, qu'ils puissent faire quelque chose.
Tu prépares à manger, chou?
Die Genfer Stadtwerke haben den Einwohnern insgesamt 3000 Sparlampen gratis verteilt und 90 Kühlschränke zu sehr günstigen Konditionen gegen sparsame Modelle eingetauscht. Zudem haben die Stadtwerke Jugendliche aus dem Quartier zu Energieexperten ausgebildet. Diese zogen von Wohnung zu Wohnung und gaben Tipps ab, wie die Leute im Alltag Energie sparen können. Im Wohnzimmer von Michel Guazzoni. Die Frau lebt seit 40 Jahren im Quartier Le Libellule. Für sie sei die Aktion ein Reinfall gewesen.
Je n'avais pas un centime. Rien. Et il m'a mis les lampes partout. Le frigo est neuf. Il n'y a pas eu un centime d'économie. Et ma voisine a eu 40 francs de plus.
Die Glühbirnen seien ausgewechselt, der Kühlschrank neu, aber sie habe nicht einen Rappen gespart, klagt Michel Guazzoni. Die Jahresrechnung ihrer Nachbarin sei gar noch höher ausgefallen. In der Quartiersbäckerei sitzt Frédéric Chapuis von den Genfer Stadtwerken. Er ist verantwortlich für das Projekt. Mag sein, dass nicht alle ihre Stromrechnung senken konnten, sagt er. Material auswechseln allein reiche nicht aus. Die Leute müssten auch ihr Verhalten ändern. Beim Verlassen eines Zimmers das Licht ausschalten beispielsweise oder die Temperatur der Wohnung senken. Insgesamt sei die Aktion jedoch ein Erfolg gewesen.
Et l'Université de Genève donc a fait les calculs d'économie et ont validé une économie de 13,5% chez tous les locataires qui ont donc participé à cette opération là.
Die Auswertung der Universität Genf habe ergeben, dass im Quartier fast 14% Strom eingespart werden konnten. Mit reiner Nächstenliebe hat die Aktion allerdings nichts zu tun. Die Stadtwerke haben selbst ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Leute Strom sparen. Die Stadtwerke können den Strombedarf in Genf nur zu einem Viertel selber decken. Man müsse zusätzlichen Strom an der Strombörse in Frankfurt einkaufen, erklärt Frédéric Chapuis. Oft zu einem höheren Preis, als die Stadtwerke von ihren Kunden verlangen.
Le souhait des CIG, c'est de vendre uniquement l'électricité qui est consommée et non pas gaspillée.
Die Genfer Stadtwerke hätten großes Interesse daran, dass der Strom zwar verbraucht, aber nicht verschwendet werde. Diesen Frühling ist deshalb bereits die nächste Aktion in einer anderen Genfer Vorortsgemeinde geplant.
Patrick Mühlhauser.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.